Ich bin Bert Florian und ich nehme den Echten Papas Podcast auf und dabei spreche ich mit dem Bert.
Entschuldigung, ich bin dran. Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Dad, nicht Bad. Und gemeinsam sind wir die
Echten Papas. Heute geht es alles um Bad.
Ja, akustisch eine sehr anspruchsvolle Folge, finde ich, weil Bad und Dad und also da muss man schon genau hinhören bei dieser Folge.
Ja, man muss aber erstmal klarstellen, es geht nicht um B-E-T-T. Also wir würden uns ja gerne ins Bett legen, weil wir ziemlich müde sind, aber das hat andere Gründe. Es geht um Bad.
Also es geht B-A-D. Auch nicht um Batman. Um Batman geht es auch nicht.
Nee, das ist, nein, es geht nicht um Fledermäuse, es geht um Böse.
Genau.
Deswegen meine Frage an dich, Marco. Bist du ein Bad Dad?
Was ist denn das für eine beschissene Frage, Flo? Also, bin ich ein Bad Dad? Also so im Sinne von Bad Guy oder so? Nee.
Breaking Bad?
Bin ich nicht. Du, also nicht. Ich mach's kurz. Nein, bin ich nicht, aber ich kenne eine Bad Mom. So, und damit sind wir schon bei unserem heutigen Gast, beziehungsweise unserer heutigen Gästin, nämlich der Silke Schröckert, die gerade ein Buch geschrieben hat, das genau diesen Titel trägt. Bad Mom. Das macht natürlich ein bisschen Angst und wirft auch viele Fragen auf. Und deshalb würde ich mal sagen, sprechen wir am besten gleich mit der Silke, oder?
Ja, man muss auch dazu sagen, es geht nicht um irgendwelche Serial-Killer-Mums oder sowas. Ne? Also es geht nicht, also es ist keine Lyrik.
Und es ist auch nicht lebensgefährlich. Also ich würde mal sagen, wir werden diesen Podcast überleben.
Bestimmt.
Werbung. Lasst uns bitte einmal ganz kurz über das Thema Geld sprechen und über eure nächste Steuererklärung. Ja, ich weiß, nicht das schönste Thema, aber ein sehr wichtiges Thema, weil wenn man es richtig anstellt mit der Steuererklärung, kann man eine ganze Menge Geld sparen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass wenn euer Kind eine private Schule besucht und ihr Schulgeld zahlt, ihr 30% dieses Schulgeldes von der Steuer absetzen könnt? Maximal übrigens 5.000 Euro jährlich pro Kind, aber auf diese Summe muss man ja auch erstmal kommen. Ja. Woher ich dieses Insiderwissen habe? Dank der App Steuerbot. Damit kannst du nämlich deine Steuererklärung jetzt ganz ohne Vorwissen per Chat erledigen und bekommst eine Menge Geld zurück. Zum Beispiel 30% des Schulgeldes. Im Durchschnitt erspart man sich übrigens dadurch 1.072 Euro. Ja, also, was braucht es noch mehr Argumente, um sich jetzt sofort die App Steuerbot aufs Handy runterzuladen und die Steuererklärung zu machen, die übrigens nur 20 Minuten dauert auf diese Weise. 20 Minuten, ich meine, so lange dauert das normalerweise, bis ich überhaupt zu meinem Steuerberater durchkomme telefonisch. So lange stecke ich nämlich in der Warteschleife. Na, egal. Mit unserem Code PAPA, alles groß geschrieben, bekommst du jetzt übrigens einen Rabatt von 10 Euro und zahlst so nur 19,95 Euro für deine nächste Steuererklärung. Wenn das nichts ist, also ich versuche das auf jeden Fall und du solltest das auch tun. Tippe dafür einfach auf den Link in unseren Shownotes und ja, spare bares Geld. So, und jetzt geht's weiter zu unserem Gespräch. Viel Spaß! Komm, wir lassen sie einfach mal rein, oder?
Bad Moms Breaking Bad, jetzt.
Hallo Silke, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Silke, schön, dich wiederzusehen.
Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja. Nochmal. Das heißt ja, es kann beim ersten Mal nicht ganz so viel schiefgelaufen sein. Das ist mal gut zu wissen.
Oder wir müssen Dinge korrigieren aus der ersten Folge. Man weiß es nicht.
Okay, ich gebe mein Bestes heute.
Nein, ganz so ist es nicht. Wir müssen nicht zurückgreifen, sondern wir greifen eher vor. Es gibt nämlich einen guten aktuellen Grund, warum wir dich nochmal eingeladen haben. Du hast ein Buch geschrieben. Und zwar trägt das den Titel Bad Mom. Und da stellt sich mir natürlich so ein bisschen die Frage, müssen wir jetzt Angst vor dir haben, Silke?
Das ist ja so ein bisschen. Hattet ihr die etwa noch nicht?
Hört sich so ein bisschen an wie so ein Gruselfilm.
Es gibt tatsächlich einen Film, der Bad Mom heißt oder Bad Moms heißt, aber es ist kein Horrorfilm, keine Sorge. Nein, und das Buch soll auch kein Horror auslösen. Im Gegenteil, eigentlich soll das Buch eher Angst nehmen und vor allem die so die eigene Angst davor, ne, irgendetwas nicht perfekt zu machen, irgendetwas nicht zu machen, so wie es in den Elternratgebern dieser Welt geschrieben steht oder so wie es vielleicht andere von einem erwarten. All diese Ängste soll das Buch eigentlich nehmen und zeigen, ach guck mal, da gibt's ja auch andere Mütter oder in dem speziellen Fall eine Mutter, nämlich mich, die ganz viel falsch macht und ganz viele Fehler in der Elternschaft macht. Und oft ist es ja so, wenn man sich darüber austauscht, dann fühlen sich die eigenen vermeintlichen Verfehlungen nicht mehr ganz so schlimm an. Das ist die Idee des Buches. Wenn euch der Buchtitel Angst gemacht hat, dann hätte ich den vielleicht nochmal überdenken müssen vorher. Das sollte er nicht.
Aber er macht auch neugierig, muss man sagen.
Gut.
Ich hatte ja den Reflex, als Marco gerade sagte, Bad Mom, da nochmal ein Disclaimer ranzuhängen, BAD geschrieben, nicht BETT.
Nee, das wäre, glaube ich, ein anderer Handlungsstrang geworden, wenn das der Titel gewesen wäre. Aber schön, wie dein Gehirn funktioniert.
Wahrscheinlich Freudscher, ne? Ich wäre jetzt auch wahrscheinlich gerne lieber. Aber du beschäftigst dich ja mit ganz vielen Fragen in dem Buch. Ich bin da auch durch Marco ja mal durchgescrollt sozusagen. Eine der wichtigsten philosophischen Fragen, denen du nachgehst, ist, was eine gute Mutter ausmacht. Hast du da eine gute Antwort gefunden, ohne jetzt zu spoilern großartig?
Also ich glaube, das wäre toll, wenn man das so runterbrechen könnte. Dann würde ich vermutlich ein Buch schreiben, das sehr viel berühmter werden würde, wenn ich da auf diese Frage eine clevere Antwort hätte. Was ich aber vor allem für mich in dem Buch zusammengefasst habe, ist die Frage, was eigentlich die Erwartungen an eine gute Mutter sind. Also was Menschen denken, was vielleicht die Gesellschaft auch vorgibt und was dadurch wir selber glauben, was eine gute Mutter zu sein hat und ja, was das für Ansprüche sind. Und das ist kein Spoiler. Ich glaube, das steht sogar hinten drauf auf dem Buch. Diese Ansprüche und diese Erwartungen sind einfach viel zu hoch und sind nicht zu erfüllen. Und das ist so eine der Quintessenzen, um die es in diesem Buch geht.
Also im Grunde genommen ist es ja dann so, dass es dieses klassische, was macht einen guten Vater, eine gute Mutter aus, eigentlich nicht die richtigen Fragen sind, sondern welche Erwartungen und welche Ansprüche werden eigentlich heute an Mütter und Väter gestellt, würde ich es mal so sehen.
Genau. Welche Erwartungen sind die? Eine Frage, um die es auch geht, ist, wo kommen diese Erwartungen eigentlich her? Sind es meine eigenen Erwartungen, die ich mir so im Laufe meines Lebens zusammengebastelt habe? Weil es sind ja nicht immer nur die anderen und die böse Gesellschaft und die anderen Mütter. Es ist ja auch immer ganz viel, was man selbst eigentlich für Bedürfnisse hat oder für Wünsche hat oder für Vorstellungen hat, wie das zu sein hat. Und ganz oft ist man ja so mit sich selbst am allerstrengsten, ne? Und hat an sich selbst eigentlich die meisten Erwartungen, wo andere vielleicht schon sagen, hä, ist doch überhaupt nicht schlimm. Man selber denkt aber, das war jetzt ganz, ganz schlimm und ein ganz, ganz großer Fail in meinem Elterndasein.
Das Buch fußt ja auf vielen Erfahrungen, die du selbst gemacht hast. Und du erzählst viele Anekdoten. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön zu lesen und so. Es liest sich so weg. Aber gehen wir doch mal zum Anfang zurück. Also deine beiden Kinder sind jetzt 6 und 9. Drehen wir die Zeit mal zurück, so 10 Jahre vielleicht. Wie war damals denn deine Vorstellung einer guten Mutter? Also wie bist du so in die Schwangerschaft reingegangen? Kannst du das kurz erklären? Weil ich denke mal, es gab dann einige Veränderungen hinsichtlich deiner Einstellung.
Ja, also ich glaube, ich habe irgendwo in dem Buch auch geschrieben, die schwangere Silke von 2013, die wäre entsetzt, wenn sie dieses Buch lesen würde. Es lässt sich so einfach zusammenfassen, ne? Ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt. Und es ist, glaube ich, eine Aussage, die viele Mütter und Väter vielleicht unterschreiben können. Weil ich muss sagen, mein Bild einer guten Mutter, einer vielleicht sogar perfekten Mutter, die ich unbedingt sein wollte, das war sehr aufgeladen. Also das war gefüllt mit Ideen, mit konkreten Bildern, die ich schon ja eigentlich seit ich selber im Alter meiner heutigen Kinder war, immer mehr zusammengesammelt hatte. Das ging ja los mit dem Werbefernsehen der 80er und 90er Jahre. Also da wurde ja kaum eine Zielgruppe so umworben wie die Hausfrau und Mutter. Und zwar die perfekte Hausfrau und Mutter. Ne? Also ob das jetzt weißer Riese, Wäsche weiß ist oder Krönung Kaffee und da dürfen bloß keine halbleeren Tassen zurückbleiben und alle Kinder sind happy auf der Kindergeburtstagsparty, weil da gibt's die Mini-Winnie-Würstchenkette und dabei ist aber die Kleidung immer noch schneeweiß, weil Mutti wäscht ja mit weißer Riese, Wäsche weiß und die ganze Familie ist so im happy Zott-Sahne-Joghurt-Weekend-Feeling irgendwie allgegenwärtig. Ich glaube, dass diese Einflüsse mich schon wahnsinnig geprägt haben. Also obwohl ich ja noch überhaupt nicht die Zielgruppe dafür war, habe ich halt dieses Bild, wie ein Familienleben auszusehen hat, in mich aufgesogen wie so ein kleiner Schwamm. Und das wurde dann noch genährt im Laufe meiner Jugend durch die verschiedenen Darstellungen von Frauen, Müttern, in Filmen und Serien. Wenn man sich das auch mal anschaut, ist das rückblickend ganz schön gruselig, ne? Was da für ein Bild gezeichnet wird, was halt eine Mutter alles zu leisten hat oder alles leisten muss, wenn sie eine Hauptrolle in einer Fernsehserie spielen möchte. Also mein Lieblingsbeispiel ist Sex in the City und die Miranda, die dann leider nicht Partnerin in ihrer Anwaltskanzlei werden konnte, weil sich das mit der Elternschaft nicht vereinbaren ließ. Aber das ja in Wahrheit schon auch eine 15- oder 20-Stunden-Woche eine riesige Herausforderung für eine Mutter sein kann. Das war in der Serie jetzt nicht so präsent. Ne? Es ging dann mehr so um die letzte Stufe der Karriereleiter, die sie als Mutter dann leider nicht geschafft hat. Aber sie hatte noch jeden Tag Zeit, mit ihren Freundinnen Cosmopolitans zu trinken. Und so hat sich irgendwie mein Bild davon genährt, dass das wird alles ganz toll. Es wird alles ganz schick und sauber und blütenweiß bei mir zu Hause. Meine Kinder werden immer happy und ich trinke Cosmopolitans mit meinen Mama-Freundinnen. Und dieses Bild ist ja in mir schon herangewachsen, lange bevor es Internet im Allgemeinen oder Social Media und Instagram im Speziellen gab. Und ich möchte mal sagen, das hat dem Ganzen dann noch so die Krone aufgesetzt, ne? Diese Inszenierung, wie es aussehen kann bei Müttern, die zum Beispiel mehr Ordnungssinn haben als ich oder vielleicht ein Gefühl für Einrichtungsstil, was wurde mir irgendwie nicht mitgegeben. Und man saugt dann ja so diese ganzen Inszenierungen in sich auf, wie eine Schwangerschaft verkündet wird auf Social Media, wie das Geschlecht des Kindes verkündet wird auf Social Media. Und wenn du diese Dinge nur oft genug siehst, dann denkst du ja irgendwann, das ist normal und das gehört so. Und mit diesem sehr umfangreich aufgeladenen Bild von Mutterschaft, von Elternschaft, bin ich in die Schwangerschaft gegangen. Und surprise, es wurde nicht so.
Also heißt ja eigentlich, wenn man schwanger ist, bitte keine Werbung gucken. Weil die könnte falsche Annahmen bauen.
Keine Werbung, nicht zu viel auf Instagram rumscrollen und sich da den Algorithmus so füttern, dass der einem immer nur noch die Dinge zeigt, die einem schlechtere Laune machen, weil es bei einem zu Hause nicht so aussieht oder weil halt auch nicht jede Schwangere sich rundum happy in ihrer Schwangerschaft fühlt. Ne? Also ich hatte Momente in meiner Schwangerschaft, da bin ich heulend über dem Wäscheberg zusammengebrochen, weil ich halt irgendwie meine eigenen Emotionen nicht mehr verstanden habe. Das sind ja Bilder, die siehst du nicht auf Instagram. Und wenn du das nicht auch als Normalität irgendwie schon verinnerlicht hast, dann fühlst du dich halt obendrauf nochmal schlechter. Weil die anderen Mütter heulen ja nicht über der nassen Wäsche. Das mache jetzt nur ich. Also ich glaube, das ist da so eine fatale Kombination aus sowieso ganz dünnem, unsicheren Eis, auf dem man sich bewegt, weil das alles neu und ungewohnt ist. Und aber diesem Bild, das man sich selbst herangezüchtet hat, wie es bei allen anderen eigentlich aussieht.
Jetzt hast du ja im Grunde genommen cool dargelegt, woher eigentlich so ein Stück weit eben deine Prägung oder deine Vorstellung kam, die ja eigentlich, behaupte ich mal, auch so ein Stück weit dein Perfektionismus geprägt haben, dahin zu kommen. Also, ne, also nicht zu viel Instagram und Werbung und so, weil da baut sich ja ein Bild auf, was man ja automatisch nicht erreichen kann. Behaupte ich mal, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Aber ich würde fast schon die These aufstellen, dann macht uns all das wenn man einen eigenen Perfektionismus entwickelt, ja eigentlich total kaputt. Wenn dieser Perfektionismus durch Instagram und Werbung und Fernsehen quasi geprägt wird oder genährt wird.
Ja, also das glaube ich auch, dass dieser Perfektionismus, wenn man den in sich trägt und sei es auch nur ein kleiner Funken, der fühlt sich ja gar nicht mehr wie ein herausstechendes Charaktermerkmal an, wenn du das Gefühl hast, alle anderen sind auch perfekt, ne? Also wenn es schon so aussieht, als sei das super easy, das sah es ja aus, also sowohl in der Werbung, als auch in den TV-Serien, als auch in den Inszenierungen auf Instagram, das sah ja alles nicht schwierig aus. Das war ja alles so der Standard. Und wenn du dann denkst, ja, aber ich möchte es ja noch besser machen, ich möchte ja noch perfekter sein als das, das kriegen die hin, ohne sich doll anzustrengen. Wie toll wird es denn erst bei mir, wenn ich mir noch ein bisschen Mühe gebe? Und dadurch wird halt dieses ohnehin schon unrealistische Bild ja nochmal eine Stufe höher getragen, als es eh schon ist. Deswegen glaube ich, dass wir in unserem Innern ganz viel dazu beitragen, dass wir so ein Bild einer guten, einer perfekten Mutter in uns heranzüchten, das wir selber niemals erreichen können, weil wir uns an unfairen, ich sag jetzt mal Gegnern, sind ja gar keine Gegner, sind ja Mitstreiterinnen, aber weil wir uns einfach an einer unfairen Messlatte probieren zu messen. Es ist ja so, als würde ich in einen sportlichen Wettbewerb gehen und mich nur mit den Besten der Allerbesten messen, wenn ich halt immer nur mich mit Bildern messe, die mit Filtern und Photoshop bearbeitet wurden und dann nicht nur denke, ich will das erreichen, sondern vielleicht sogar noch den Ticken besser sein, weil das vielleicht auch ein Wesenszug von mir ist, dass ich gerne, ja, ich möchte es ein bisschen besser machen als die Mama, bei der ich es gesehen habe. Aber dass das, was sie gezeigt hat, ohnehin schon unerreichbar ist, das vergisst man dann leider so ein bisschen.
Also müsste man ja theoretisch sagen, bevor man Eltern wird, sollte man mal erstmal mit seinem Perfektionismus aufräumen oder mit seinen eigenen Ansprüchen und Erwartungen, das, wie man sein möchte dann in dem Fall.
Ich glaube, das lässt sich jetzt natürlich so einfach sagen, ne? Sollte man mal eben machen. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig.
Wo setzt man an?
Und deswegen glaube ich, dass dieser Austausch so wichtig ist, ne? Über Dinge, die halt schlecht laufen, über Dinge, die bad laufen, damit man halt weiß, bei anderen Leuten wird auch nur mit Wasser gewaschen und bei anderen Leuten sieht es auch aus wie bei Hempels unterm Sofa, dann fühle ich mich halt gleich sehr viel normaler und nicht mehr unterdurchschnittlich, wenn ich mich mal hier in meinem eigenen Chaos umschaue. Ich glaube, dass das so eine fehlende Kultur ist. Wir tauschen uns halt gerade online und in den sozialen Netzen. Das ist ja auch verständlich, das ist ja in der Natur des Menschen. Wir tauschen uns halt mit den Dingen aus, die wir besonders gut können. Wir legen Accounts für Sachen an, die uns Spaß machen, weil wir in ihnen gut sind. Jemand, der oder die gerne backt, die macht einen Food-Account und zeigt ihre tollen Backkreationen. Und andere schauen sich das an und wollen sich inspirieren lassen. Und gefährlich wird's dann, wenn es keine Inspiration mehr ist, sondern immer nur noch Frust, ne? Weil ich sehe, die macht aber eine Regenbogentorte fürs Kita-Fest. Die meine sieht überhaupt nicht so schön aus. Dass aber diese Mutter, die ganz, ganz toll backen kann, vielleicht andere Defizite hat, in denen ich ganz toll bin, weil ich besonders gut im Vorlesen bin und das ganz toll mit verstellten Stimmen mache. Und so, das sehe ich ja nicht. Ich sehe ja immer nur diesen Ausschnitt, der halt online gezeigt wird. Und natürlich, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich ja auch einen Account machen mit Sachen, in denen ich toll bin. Ich mache ja keinen Account mit, keine Ahnung, meinen Häkelwerken. Das will niemand sehen. Darin bin ich sehr, sehr schlecht.
Und vielleicht gibt es einen neuen Trend. Vielleicht machen wir genau das, worin sind wir nicht gut. Und darüber machen wir Accounts auf.
Das würde auf jeden Fall viel Entlastung bringen, finde ich. Also ich mache, glaube ich, mal einen Account zum Thema Handwerken. Da bin ich so schlecht drin.
Ja, ich glaube wirklich, das würde Entlastung bringen und das würde ja auch ganz viel Spaß machen, anderen Leuten zuzugucken, wie sie Sachen nicht gut können. Meine Kinder hatten eine Podcast-Idee. Ich bin ja einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, die noch keinen eigenen Podcast haben. Und meine Kinder haben gesagt, sie hätten da eine ganz tolle Idee, das würde gut zu mir passen. Der Arbeitstitel des Podcasts ist Mama macht was falsch. Ich dachte, das ist irgendwie unverschämt eigentlich, aber was auch für eine gute Idee. Sie kam darauf, als ich mich mal wieder beim Autofahren verfahren habe, weil das ist so eins meiner großen Probleme, ich habe keinen Orientierungssinn. Und da hatte mein Sohn diese großartige Idee, man könnte so viele Episoden erzählen, Mama macht was falsch. Und auch wenn ich nicht vorhabe, das wirklich zu machen, die Idee dahinter ist ja dieselbe wie die des Buches. Also einfach erzählen, was läuft denn unrund. Alle fühlen sich besser, wenn man solche Geschichten hört.
Also du darfst auf jeden Fall immer wieder in unseren Podcast kommen, solange du noch keinen eigenen Podcast hast. Das mal als erstes. Und als zweites würde ich ganz gerne nochmal zurück zur Perfektion kommen und zu deinem Buch. Und du sprichst ja natürlich, du bist Mutter, du sprichst in erster Linie mit dem Buch, das heißt Bad Mom, ja auch Mütter an. Ist es was Mütterspezifisches tatsächlich? Also gibt es einen Unterschied beim Thema Perfektion bei den Geschlechtern? Was sind deine Beobachtungen?
Zum einen habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich mit diesem Eindruck jetzt nicht allein da bin. Ich habe ja Gastautorinnen in dem Buch. Und das war eine sehr sonderbare Situation für mich, da die ersten Anfragen hinzuschicken, ne, und zu fragen, habt ihr Lust, Teil meines Buches zu werden? Weil wie fragt man das eine Mutter, wenn der Buchtitel Bad Mom ist? Also es ist ja eigentlich, die Anfrage an sich ist ja eine Beleidigung. Und da habe ich dann wirklich sehr ausführlich erklärt, also natürlich denke ich nicht, dass du eine schlechte Mutter bist, sondern mir geht's nur darum, dass du vielleicht hier und da mal an deinen eigenen Ansprüchen scheiterst und so weiter. Und die Reaktion von allen Müttern, die ich angeschrieben oder angerufen hatte, war halt identisch, dass sie sagten, Silke, hör auf zu reden, ich verstehe sofort, was du meinst. Also ich könnte mein eigenes Buch schreiben mit solchen Geschichten. Also es war jetzt keine einzige Mutter dabei, die gesagt hat, verstehe ich nicht. Nö, also bei mir läuft alles rund, so wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Und ich bin mir nicht sicher, das ist jetzt geraten, aber ich weiß nicht, ob die Rückmeldung dieselbe gewesen wäre, wenn ich anstatt 7 Mütter 7 Väter angefragt hätte. Was ich aber glaube, ist, dadurch, dass die Elterngeneration, in der wir uns befinden, wir sind ja mit klassischen Rollenbildern aufgewachsen. Wir kommen ja aus einer Zeit, in der halt eben solche Werbespots liefen, wie die ich euch vorhin beschrieben habe, ne? Wo die Rolle des Vaters halt allein darin bestand, nach Hause zu kommen und zu fragen, ist das Essen schon fertig? Oder warum wurde der Kaffee nicht leer getrunken? Hast du keinen guten Kaffee gekocht? Das sind ja Rollenbilder, die vor 20, 30 Jahren noch völlig selbstverständlich herausgetragen wurden, wo auch kein Aufschrei dann irgendwie unter irgendeinem Hashtag stattgefunden hat, weil er noch gar nicht stattfinden konnte. Die wurden so verbreitet und damit bin ich groß geworden und habe das natürlich irgendwo unbewusst oder unterbewusst auch immer noch in mir drin. Bin aber jetzt in einer Situation, in der von mir, die mit diesen Rollenbildern groß geworden ist, auch noch erwartet wird, dass ich ja aber mich emanzipiere, Karriere mache und auch beruflich nicht zurückstecke. Und das ist ja eine Doppelbelastung, die ich nicht alleine trage, sondern alle Mütter meiner Generation. Deswegen glaube ich schon, dass das etwas ist, dieser Zwang, sowohl zu Hause als Hausfrau und Mutter, als auch im Job, in diesem Working Part, alles richtig und perfekt zu machen und die Erwartung zu füllen, dass das etwas ist, was wir Mütter, sage ich mal, teilen und dass bei all diesem Working Mom, wie ich vorhin schon sagte, irgendwann nur noch Work und Mom übrig bleibt und nicht mehr so viel von dem eigentlichen Menschen, weil unser Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, womit die Mütter ein wenig mehr zu kämpfen haben als die Väter.
Okay, aber letztendlich, du hast es ja schon angedeutet, das ist, du hast ja gesagt, wenn du Väter gefragt hättest zu der Gastautorenschaft, hättest du andere Antworten vermutet. Nun hast du einen Vater ja auch an deiner Seite und wir sind ja auch die echten Papas. Und deshalb lass uns doch noch einmal verstärkt über die Väter reden. Wie ist denn deine Beobachtung bei deinem eigenen Mann, also bei dem Vater deiner beiden Kinder? Wie geht der da mit dieser Thematik um? Mit dem Perfektionismus, Kindererziehung.
Also ich glaube ja immer an diese Evolutionstheorie, ne, dass wir uns so ganz unbewusst und ganz unterbewusst Ergänzungen suchen, die also das, was wir selber vielleicht nicht mitbringen, dass wir das in unserem Partner suchen. Und ich muss sagen, ich habe also zum Glück einen Mann mir ausgesucht, der mich immer wieder sehr erden kann. Also der es halt schafft, wenn ich mich in so etwas vollkommen verrenne und dann auch in einem ungesunden Perfektionismus vielleicht dann relativ schnell lande, der dann halt sagt, Silke, das ist alles jetzt gerade nicht so dramatisch, wie dir das vorkommt, ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist, was es für mich bedeutet, wenn Besuch kommt und was es für ihn bedeutet, wenn Besuch kommt. Und speziell, wenn seine Mutter zu Besuch kommt. Also wo ich denke, das sind ja noch nicht mal meine Eltern, die kommen. Aber ich habe dann das Bedürfnis, wenn seine Mutter zu Besuch kommt, hier irgendwie, ne, nochmal durchwischen und nochmal sauber machen und wir müssen die Küche aufräumen und ähnliches. Und dann sagt er, Silke, es ist meine Mutter, die weiß, wie das hier aussieht. Also die bleibt jetzt 5 Tage, da müssen wir jetzt nicht für den Tag ihrer Anreise hier irgendwie so einen Aufriss machen. Und ich bin dann manchmal ganz froh, dass wir da so verschieden sind, weil ich natürlich auch merke, dass ich mich in vielen Dingen verrückt mache, die unnötig sind. Thema Bildschirmzeit ist bei uns, also wir sind ein Haushalt, eine Familie, in der beide Eltern ihr Geld mit Filmrezensionen verdienen. Natürlich spielt Bildschirmzeit bei uns eine große Rolle. Und auch da bin ich dann irgendwie immer wieder sehr froh, wenn ich dann so auf die Uhr gucke und sage, das sind jetzt aber schon 45 Minuten und das ist jetzt aber nicht mehr pädagogisch wertvoll. Und mein Mann sagt, Silke, wir gucken gerade einen Film. Also wir machen den doch jetzt nicht aus mittendrin, weil in irgendeinem Elternratgeber steht, dass die Bildschirmzeit überschritten ist. Und ich glaube, dass ich merke es für mich, dass die diese Unterschiede, die wir da vielleicht beide als Eltern mitbringen, sehr gut tun. Weil es wäre ja auch albern zu denken, dass ich richtig liege mit allem, was ich denke und sage. Ne? Es ist ja immer wichtig, 2 Meinungen zu einer Sache zu haben. Und ich glaube, wir ergänzen uns da herrlich.
Ich höre gerade in ganz vielen Haushalten ganz viele Stürme losbrechen von diesem Unterschied. Ich find die Einstellung und Haltung super. Aber ich habe das gerade mal in meinem Kopf durchgespielt. Ich glaube, es gäbe wieder Diskussionen, weil es ist so dieses Bad Mom, Good Cop, nee, Good Cop, Bad Cop Spiel, so Bad Mom, Good Dad. So, ja. Die Frage ist aber immer nur, wer hat die Perspektive? Oder welche Perspektive am Ende?
Ja, das sind ja aber auch in anderen Situationen haben wir dann ja auch wieder vertauschte Rollen. Also es gibt ja zum Glück ausreichend Situationen, in denen man verschiedener Meinung sein kann und darf. Und manchmal bin ich dann auch der Good Cop. Also das wäre ja gemein, wenn ich immer nur alles verbieten würde.
Natürlich, also ich wollte das auch nicht so eng sehen. Aber interessanterweise, wir sprechen ja eigentlich über Messlatten auch so ein Stück weit. Ne? Also du hast ja gerade bei dem Beispiel mit deiner Schwiegermutter, dass da sozusagen die Messlatte dann für dich selber auch sehr hoch liegt. So, und interessanterweise liegt die ja bei den Papas überwiegend, ich sage jetzt mal im Konsens, niedriger. Meistens. Und wenn dein Papa dann am Wochenende alleine mit seinen... Boah, also ich würde mal sagen, dass Marco, spring mir zu meiner Verteidigung bei, doch eigentlich meistens, also ne, bleiben wir mal, ein Papa am Wochenende alleine mit seinen Kindern. So, und ja, er wird dann ja gerne auch so ein bisschen als Superdaddy feiert, obwohl das bei, wenn Mamas alleine bleiben am Wochenende, jetzt nicht unbedingt gefeiert wird. So, also ich glaube, das ist ja, ne, da ist ja, glaube ich, von vornherein schon irgendwie die Messlatte bei den Vätern relativ niedriger, die schneller zu erreichen ist.
Ja, jedenfalls von der Gesellschaft her, ne? Also tatsächlich. Genau. Feiert die Gesellschaft den Vater schon, wenn die Kinder Sonntagabend noch leben? Also dann ist er schon der Superdad.
Ja, also bei der Aussage gebe ich euch recht. Das ist wohl so. Und das finde ich natürlich nicht gut. Das ist ja wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, ich verfolge ja das, was ihr macht und was ihr in Podcasts besprecht und in Artikeln schreibt auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr das nicht gut findet als Väter, dass das halt jetzt kein Vergleich ist, wo man irgendwie sagt, ja, da haben wir halt Glück gehabt, ne? Wenn wir halt als Superdad gefeiert, weil man fühlt sich ja auch nicht gut, wenn man für was gefeiert wird, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber ich verstehe es. Also ich verstehe, warum das so ist. Was, wie gesagt, nicht heißen muss, dass ich das gut heiße. Aber ich begreife, wo diese Ungleichheit herkommt, weil das, was ich eben beschrieben habe, mit den Rollenbildern, mit denen ich noch groß geworden bin oder meine Generation groß geworden ist, das ist ja nun auch eben erst maximal 2 Generationen her. Und der Mensch ist ja nun mal einfach ein Gewohnheitstier. Und ich finde es unrealistisch zu erwarten, dass sich das Gesamtbild, was eine Gesellschaft von dem, was sie als normal, jetzt sieht man natürlich im Podcast nicht, dass ich hier Anführungsstriche mache, ne, aber von einer normalen Familie erwartet, dass sich dieses Bild innerhalb einer Generation komplett wandeln kann. Darin war der Mensch noch nie gut. Das beobachten wir bei anderen Dingen, bei viel kleinteiligeren Dingen, ja noch viel extremer. Ich meine, wir rasten ja aus, wenn wir uns ein Tempolimit auf der Autobahn überhaupt nur vorstellen müssten. Ne? Also mit wir meine ich jetzt nicht uns drei, sondern wir, eine große Gruppe der Menschen. Oder was, wenn man mal zurückdenkt, was damals irgendwie die Einführung der Gurtpflicht im Auto, ne, für einen Aufschrei ausgelöst hat. Also so kleine Dinge, die gut sind für den Menschen, sorgen schon dafür, dass wir uns in unseren Gewohnheiten so gestört fühlen, dass wir uns schwer tun, die zu akzeptieren. Und der Wandel, der so wichtig ist, der ist ja da. Der ist, also mir geht es auch zu langsam. Ich bin da vollkommen bei euch. Das könnte alles viel schneller gehen. Aber ich fände es auch unrealistisch zu erwarten, dass das jetzt heute schon sofort so ist. Ich bin immer völlig begeistert, wenn ich Statements meiner eigenen Kinder mitbekomme, die ja jetzt schon mit anderen Rollenbildern aufwachsen. Auch, ich meine jetzt gar nicht nur uns als Eltern, meine Mutter ist auch arbeiten gegangen, ne? Aber ich meine auch, was die so aus Schulbüchern, aus Kinderbüchern mitnehmen, aus Kinderserien mitnehmen, wo dann halt plötzlich auch mal in einer Vorschulzeichentrickserie, wie selbstverständlich der Papa zu Hause bleibt und die Mutter arbeiten geht. Das sind ja Konstrukte, die ich in keiner einzigen Fernsehserie als Kind gesehen habe. Aber solche Serien und solche Kinderbücher muss es ja erst einmal geben, damit eine neue Generation aufwachsen kann mit einem Verständnis davon, dass das nicht die Ausnahme sein darf oder sein muss, sondern die Regel. Und ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg und hoffentlich werden unsere Söhne schon nicht mehr dafür gefeiert, wie Super Dads, wenn sie ein Wochenende allein mit den Kindern verbringen, sondern da wird es dann genauso normal sein, wie als wenn unsere Töchter das machen. Und wenn wir vielleicht dieser Entwicklung noch eine Generation Zeit geben, dann sind wir, glaube ich, alle ganz überrascht, wie schnell angefühlt es dann doch geklappt hat. Aber wir brauchen vermutlich einfach noch eine Generation toller Kinder. Und ich finde die Generation an Kindern und Jugendlichen, die gerade heranwächst, großartig. Was die sich für Gedanken machen, was die für Sachen raushauen, das, in was die uns zurechtweisen, also auch uns Eltern. Ja, die machen sich Gedanken, die habe ich mir als Kind nicht gemacht. Deswegen bin ich guter Dinge, dass spätestens unsere eigenen Kinder nicht mehr so große Unterschiede in Vätern und Müttern und in den Erwartungen haben, sondern dass da eine Gleichberechtigung herrschen wird.
Und jetzt höre ich ganz viel Zittern in verschiedenen Personalabteilungen großer Unternehmen, die ganz viel Angst haben, was da eigentlich für eine Generation heranwächst. Weil die Gen Z, die haben ja schon Ansprüche, aber egal, das ist ein anderes Thema.
Also ich kann nur sagen, ich hoffe das auch. Ich hoffe mit dir und ich hoffe, dass das wirklich innerhalb einer Generation auch geschieht. Ich will noch mal ganz kurz die letzten paar Minuten zusammenfassen. Also wir sind uns einig, dass Mütter eher zur Perfektionismus neigen, aus verschiedenen Gründen, und dass Väter auch aus verschiedenen Gründen den Ruf haben, oftmals es etwas entspannter anzugehen und lässiger zu sein. Daraus jetzt mal ein bisschen provokant gefragt: Müssen Supermoms, die wir ja überall sehen, eigentlich das auffangen, was viele Väter versaubeuteln?
Also um etwas aufzufangen, versaubeuteln ist übrigens ein schönes Wort, ne? Also das sagt man viel zu selten. Aber um etwas aufzufangen, was jemand versaubeutelt hat, muss es ja erstmal versaubeutelt sein. Ich glaube, dass das gar nicht die Regel ist. Die Antwort darauf wäre ja. Also ich glaube schon, wenn ein Vater etwas versaubeutelt, dann springt in der Regel die Mutter in die Bresche und weil sie nicht organisiert noch schnell das Sommerfest, was der Vater vergessen hat zu organisieren. Also definitiv ja. Ich glaube aber, dass der Prozess viel früher beginnt. Ich glaube, die Mütter machen ja viel mehr Dinge lange, bevor die Väter eine Chance hatten, diese Dinge zu machen.
Antizipieren. Und ich glaube, das liegt, glaube ich, das Schlagwort, oder?
Also, und ich glaube, dass das an beiden Seiten liegt. Ne? Ich bin wirklich, ich mag diese Aufschreie und diese Shitstorms unter irgendwelchen Hashtags immer nicht so gerne, wenn es dann plötzlich heißt, jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein, ist es mit Maternal Gatekeeping oder sowas?
Zum Beispiel, gab's auch mal so, ne?
Weil ich immer denke, dann heißt es auf einmal, ja, also es sind nur die Mütter schuld, weil wir wollen ja alles selber machen. Und dann kommt aber die Gegenseite, die dann schreit, nein, es sind doch nur die Väter. Also es ist immer so ein Schwarz-Weiß-Denken manchmal, gerade vermutlich auch in der Bubble, in der ich mich jetzt fortbewege. Auf Twitter ist man ja, was die Diskussionskultur anbelangt, immer nicht ganz so höflich zueinander. Also da gibt es dann immer nur so ein Entweder-Oder. Die Väter sind schuld oder die Mütter sind schuld. Und jeder weiß doch, wenn er sich mal die eigene Beziehung oder das eigene Familienkonstrukt anschaut, dass die Wahrheit dazwischen liegt. Also es gibt Dinge, da beschwere ich mich, dass ich das schon wieder alleine machen musste. So, warum sitze ich am 30. November und pack 48 Adventskalenderpäckchen, ne? Und der nicht? Ja, weil ich das mir unter den Nagel gerissen habe, schon wieder. Also ganz klar, weil ich super gerne Adventskalenderpäckchen packe und es einfach nur wieder auf den letzten Tag zurückgeschoben habe. So, also das ist dann so ein Beispiel, wo ich sage, da bin ich selber schuld, weil da hätte ich dann mal im Oktober um Hilfe bitten müssen oder hätte halt sagen müssen, du, dieses Jahr schaffe ich das mit den Adventskalendern nicht, mach du es bitte, dann wäre das kein Problem, weil es gibt ja so viele Dinge, die selbstverständlich sind innerhalb der Familie. Und natürlich gibt es Sachen, wo ich sage, da muss doch ein Mann oder konkret mein Mann selbst drauf kommen. Da will ich nicht drum bitten müssen, weil das sollte selbstverständlich sein. Natürlich gibt es die auch. Deswegen meine ich, es gibt doch in allen Familien immer beides. Und ich finde das dann immer so ein bisschen gemein, den eigenen Stempel oder die eigene Erwartung auf andere Familien irgendwie aufzudrücken. Also ich gehe jeden Donnerstagabend mit meinen Freundinnen essen. Jeden Donnerstagabend. Das ist bei uns Ritual und das wird überhaupt nicht hinterfragt. Und dann höre ich ganz oft von anderen Müttern, wow, das ist toll, dass ihr das hinkriegt und dass dein Mann das macht und super. Und dann denke ich, es ist bei uns vollkommen normal. Aber es wäre so arrogant, das dann so auszuspielen und irgendwie zu sagen, ja klar, ne, weil ich das habe ich mir eingefordert, weil dafür gibt's andere Dinge, die bei uns nicht normal sind, die aber vielleicht bei euch in den Familien normal sind. Und ich glaube, man muss da aufhören, so in Schwarz und Weiß zu denken und sagen, jeder von uns hat so seine eigenen kleinen Kategorien im Familienalltag, wo wir in ganz klassischen Rollenklischees gefangen sind, wo wir es nicht geschafft haben, rauszukommen, ist in unserer Familie auch so. Und wir haben aber auch schon viele, viele kleine Themen im Alltag, wo wir das aufgebrochen haben. Wenn ich meine Tochter in die Kita bringe, was nicht oft passiert, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo ihre Hausschuhe stehen. Ne? Also das ist halt, das macht mein Mann und ich kenne mich da nicht aus. Und wenn ich da hinkomme, bin ich wie ein Fremdkörper manchmal. Und das muss man dann mal so in der Gesamtheit sehen, finde ich. Und die Supermoms oder die Mütter allgemein, auch ohne Super davor, machen sicherlich immer noch deutlich mehr. Es tut mir leid, also ich bin ja jetzt hier in der Unterzahl mit euch beiden, ne? Aber natürlich sehe ich bei mir, das sehe ich bei Freundinnen, dass der Großteil immer noch bei den Müttern liegt, aber der Wandel ist ja da. Und ja, ich glaube, man muss aufhören, das so in der Gesamtheit zu sehen. Und das ist immer so oder nie so, sondern es gibt halt im Kleinen gibt es diese Entwicklung und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Väter gar nicht immer so viel versaubeuteln, wie ihnen gerne mal vorgeworfen wird.
Shitstorm in 3, 2, 1, ihr könnt loslegen. Jetzt kommt er. Nein, ich bin da hab total bei dir. Nein, ich glaube, ja, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, ich bin auch eher im Graubereich und glaube, dass es keinen Sinn ergibt, das immer von sich wegzuschieben und andere dafür Schuld zu geben oder die Schuld zu geben. Meistens, wenn man es dann irgendwie entweder versaubeutelt oder man müsste aufräumen, was der Papa versaubeutelt hat oder irgendein anderer Mensch versaubeutelt hat, weil jemand die Schuld zu geben bedeutet, dass ich ja eigentlich in dem Fall völlig inaktiv war oder fremdbestimmt war. So, also ich kann ja immer was ändern.
Kommt, lasst uns das Thema wechseln. Hast du noch eine andere Frage, Flo?
Lass uns über Muttertät sprechen.
Oh ja.
Ein tolles Thema. Ja,
ja genau. Ich weiß nichts damit anzufangen, aber du kannst uns bestimmt mal erklären, was das bedeutet. Und du kannst die Botschaft gerne mal verbreiten.
Genau, in deinem Buch hast du ja geschrieben, dass dir das so wichtig ist, dieser Begriff Muttertät. Ne? Habe ich noch nie gehört vorher.
Ja. Ja, und das finde ich das Faszinierende, weil wenn ich überlege, dass ich seit über 15 Jahren für Elternmagazine schreibe und seit jetzt fast 10 Jahren selber Mutter bin, finde ich es ganz erschreckend, dass ich über diesen Begriff erst Anfang dieses Jahres gestolpert bin. Weil der
Ach, so den gibt es wirklich?
Den habe ich mir nicht ausgedacht.
Okay, ich dachte, das wäre eben wirklich, ich dachte, das wäre jetzt eine Kreation von dir.
Nein. Muttertät ist ein Begriff, den du ja im Grunde gleichsetzen kannst mit der Pubertät. Also er beschreibt eine Phase, eine Entwicklung, so wie die Pubertät halt die Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen oder zum jungen Erwachsenen beschreibt, so beschreibt die Muttertät die Entwicklung von der Frau zur Mutter. Und ich finde das so wahnsinnig wichtig, dass es dafür endlich einen Begriff gibt. Im Englischen übrigens schon viel, viel länger, Matrescence, so in Anlehnung an Adoleszenz gibt es diesen Begriff schon lange im Englischen. Und ich fände es so wichtig, dass der im Deutschen noch einen viel höheren Bekanntheitsgrad oder zumindest mal einen Duden-Eintrag bekommt, da ist er nämlich noch nicht, weil es eben kein Moment ist, in dem man Mutter wird. Also klar, du bist im Kreissaal und hast irgendwann ein Kind im Arm und dann bist du Mutter. Oder du bist schwanger und bist Mutter, weil du ein Kind in dir trägst. Aber in Wahrheit ist es ja genau wie die Pubertät, die ja ewig braucht, bis du alles an und in und um deinen Körper und deine Emotionen herum verstanden hast. Das braucht ja ewig. Es ist ein Prozess. Und ich möchte mal behaupten, der ist zum Beispiel bei mir noch nicht abgeschlossen, weil ich ja mit meinen Kindern in immer neue Situationen gerate. Ne? Da hast du das Wochenbett, was neu und aufregend ist. Dann hast du irgendwann die Kita-Eingewöhnung, wo für dich ja emotional auch nochmal eine völlig neue Welt aufgibt, weil du das Kind, was du bei dir hattest, rund um die Uhr, du plötzlich abgeben sollst. Dann kommen so Dinge wie jetzt bei uns die Grundschuleinschulung von unserer Tochter oder die Umschulung aufs Gymnasium. Und es werden ja immer so wieder neue Themen aufgemacht. Und ich finde das ganz toll. Es gibt da mittlerweile auch schon Bücher drüber, dass sich halt Menschen mit eindeutig mehr Ahnung als ich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, wenn du nicht mehr nur noch für dich und deinen eigenen Körper und deine eigenen Emotionen verantwortlich bist, sondern eben auch die Emotionen von einem kleinen, hilflosen Wesen dann noch irgendwie handeln sollst. Und bei Jugendlichen in der Pubertät haben wir so oft so viel Verständnis, also auch viele Vorurteile, ne? Das ist also klar, bist ja in der Pubertät, deswegen machst du den Scheiß, aber eben auch das Verständnis. Ach komm, der ist in der Pubertät, ne? Lass den jetzt mal noch 3 Stunden zocken, ne? Ist doch gut, dass der zu Hause ist und sich nicht sonst wo rumtreibt. Also wir verbinden damit so viele Klischees, die uns auch ganz viel Verständnis mitgeben. Und ich fände das so toll, wenn das für gerade junge Mütter, die vielleicht noch so ein bisschen am Struggeln sind mit der neuen Situation, wenn es das auch gäbe. Also stell dir mal vor, das nächste Mal, wenn du halt einfach als Mutter heulend über den Wäscheberg zusammenbrichst und jemand kriegt das mit, ne? Ist halt direkt so, die ist in der Muttertät, lass die mal, ne? Die braucht im Moment, ist doch vollkommen normal. Also das fände ich ganz, ganz toll, wenn wir da einfach mehr Verständnis füreinander hätten.
Aber gibt es denn auch Vatertät?
Das ist jetzt eure Aufgabe, diesen Begriff in die Welt rauszutragen.
Ne? Ganz kurz, ich habe parallel tatsächlich erst Muttertät gegoogelt, während du gesprochen hast. Und dann habe ich Vatertät gegoogelt, gerade eben. Und da sagt Google, meintest du Vatertag?
Also, oh, wow.
Tatsächlich.
Aber bei Muttertät wurde mir auch erst vorgeschlagen, meintest du Muttertier? Und da dachte ich so, ja, es fühlt sich ein bisschen so an, in der Tat, aber nein.
Naja, aber ich finde das ein sehr wichtiges Thema und ich finde es ein gutes Thema, weil dieser Prozess oder dieses Werden, es ist ja nie abgeschlossen. Das wird bis zum Tag X, wenn deine Kinder irgendwann ausgezogen sind, selbst dann wirst du ja noch nicht mal abgeschlossen haben mit deiner Entwicklung, weil irgendwann kommen dann Enkelkinder. Also dann bewegst du dich quasi, weiß ich nicht, ob es dann wieder einen Begriff irgendwann für diese Phase gibt oder so. Aber es wäre ganz spannend. Marco, ich glaube, wir haben eine neue Aufgabe.
Ja, ich glaube auch. So, aber erstmal schließen wir diese Aufgabe hier ab. Ich habe nämlich noch eine allerletzte Frage zu deinem Buch, Silke. Ich hatte ja schon gesagt, da sind so viele kleine nette Anekdoten drin, zum Beispiel irgendwie, dass du deine Kinder schon mal abends in Straßenklamotten schlafen gelegt hast, damit du sie morgens nicht anziehen musst. Hätte ich dieses Buch mal früher gelesen. Genau, deshalb jetzt, darauf basierend, verrat uns doch bitte mal deine drei besten Bad-Mom-Tricks.
Ja. Was gibt's da? Ja, gern. Der erste muss natürlich sein, ausschlafen. Also und zwar mal wieder so richtig. Und das geht wunderbar, wenn man zum Beispiel einfach abends schon mal das Frühstück für die Kinder rausstellt, ne, wenn die im richtigen Alter sind, dass die einen nicht wecken, nur weil sie Hunger haben. Wäre ja völlig absurd aufzustehen, nur weil die Kinder Hunger haben. Nein, aber ich glaube, wenn man sich mal wieder traut, am Wochenende oder wenn der Tagesplan das zulässt, einfach mal liegen zu bleiben. Und natürlich muss dafür in der Regel irgendeine Form von Bildschirm angemacht werden und irgendeine Form von ungesunden Snacks hingestellt werden. Dann hat man die Energie für viele weitere Schritte, die es braucht, um eine Bad Mom zu sein oder um einfach mal wieder ja ein bisschen dieses Gefühl loszuwerden, durch und durch übermüdet zu sein. Also ausschlafen ist mein allererster Tipp und zwar koste es, was es wolle. Und dafür dürfen die Kinder auch vor dem Fernseher und Salzbrezeln zum Frühstück essen. Weil dann hat man die Energie, für die nächsten beiden Tipps und die sind relativ einfach. Der erste ist, Nein sagen. Und zwar zu Sachen, die man selber als Mutter nicht will. Und man fühlt sich wahnsinnig schlecht, wenn man das macht. Aber ich zum Beispiel hasse Rollenspiele. Ich bin einfach nicht gerne die Babyschildkröte, die von der Paw Patrol gerettet wird. Und ich bin auch nicht, oh Gott. Und ich bin auch nicht gerne der Lavadrache, der jetzt irgendwie angreifen soll oder sonst was. Also solange meine Rolle in einem Rollenspiel nicht bedeutet, dass ich schlafen darf, durfte ich auch mal. Ich sollte mal das schlafende Baby sein. Das habe ich dann gemacht. Ne? Das geht. Aber ich sag Nein zu Rollenspielen. Ich sag auch Nein dazu, wenn jedes Familienmitglied die Nudeln mit einer anderen Soße haben möchte. Ich mach sowas einfach nicht mehr. Und dann ist zwar jemand sauer auf mich, also die Kinder natürlich in dem Fall, und sind irgendwie wütend, aber es tut so wahnsinnig gut, wenn man sich eingesteht, dass man den Kindern, natürlich liebt man die über alles und man würde ihnen am liebsten jeden Wunsch von den Lippen ablesen, aber das muss man nicht. Man muss auch mal Nein sagen können und sagen können, das mache ich nicht. Und auch übrigens, auch ein super Bad Mom-Tipp, Nein sagen zu Veranstaltungen, auf die keiner in der Familie Bock hat. Und wenn es der Tag der offenen Tür an der Schule ist und man sich hinterher rechtfertigen muss, warum man nicht da war, aber wenn es für alle nur Stress und Hassel und Hin- und Herfahrerei bedeutet und niemand hat wirklich Bock, warum? Warum machen wir das? Warum gehen wir zu irgendwelchen Festen, auf die wir gar keine Lust haben? Und wenn das Kind sagt, Mama, ich will nicht Laterne laufen, ja, dann gehen wir halt nicht Laterne laufen. Und wenn das Kind es am nächsten Tag bereut, weil es den Laterneumzug verpasst hat, dann geht man halt nochmal zu dritt Laterne laufen oder zu viert. Das geht auch. Und dem schließt sich der nächste einfache Tipp an. Ja sagen zu Sachen, die niemandem schaden, zu denen man sonst nur Nein gesagt hat, weil man denkt, man muss das verbieten. Salzbrezeln zum Frühstück und Fernsehen zum Frühstück haben, glaube ich, noch keinem Kind nachhaltig geschadet, solange es nicht jeden Morgen so gemacht wird. Ne? Oder mein Lieblingsbeispiel, dass man halt auch einfach mal die Mahlzeiten tauscht. Also meine Kinder wollten Hotdogs zum Frühstück und Cornflakes zum Abend. Ich habe echt lange drüber nachgedacht, wo das Problem jetzt sein könnte an diesem Ernährungsplan. Ich habe keins gefunden. Also wenn hier ein Ernährungsexperte zuhört und mir jetzt sagt, ich habe da nachhaltigen Schaden bei meinen Kindern angerichtet, bitte. Ich bin über Erleuchtung dankbar, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Diskussion, die man gar nicht führen muss mit seinem Kind, weil es gar nicht schlimm ist, wenn man Mahlzeiten tauscht. Also ausschlafen, Nein sagen, Ja sagen. Das sind meine drei Schritte, um eine Bad Mom zu werden und vor allem, um glückliche Kinder zu haben.
Oh, mir fielen ja noch so viel mehr Tipps ein, aber ich glaube, das sind schon coole Tipps.
So, ich habe Hunger bekommen.
Auf Hotdogs, ne? Die Zeit dafür.
Ja, das schließt aber natürlich sehr viel auch an eben, ne, Erfüllen von gesellschaftlichen Ansprüchen oder sowas an. Also da glaube ich, ist irgendwo der Hund vergraben oder der Klappstuhl oder sowas. Aber meine letzte Frage.
Der Klappstuhl.
Ich habe natürlich auch noch eine letzte Frage, obwohl ich noch viele andere tausend Fragen hätte. Und ich höre dir so gerne zu, weil du kommst dann wirklich so in einem Flow, so über Bad Mom Tipps und so. Ich glaube, da kann man noch mal eine zweite Folge machen.
Ich kann dir dein Buch
empfehlen. Manche sagen, ich rede zu viel, aber danke. Ja, das freut mich.
Aber du kennst ja unsere letzte Frage. Ja. Diese berühmt-berüchtigte Musikfrage, weil wir ja eine echte Papas-Playlist haben auf Spotify und die wir dann mit den Musikwünschen unserer Gästinnen quasi erweitern. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, was dein Musikpunkt beim letzten Mal war. Ich glaube, der war aber schon besonders.
Vielleicht ich habe mich das auch gefragt. Ich habe mich das auch gefragt und ich glaube, weil ein Kapitel in meinem letzten Buch so hieß, kann es sein, dass ich Venga Boys Up and Down beigesteuert habe? Ist das auf eurer Playlist? Ich schaue nochmal nach. Ich meine, dass es dieses qualitativ hochwertige Lied war, was ich letztes Mal mitgebracht habe.
Könnte sein.
Dann hättest du jetzt einen zweiten Versuch, Silke.
Ja, ich probiere es nochmal. Und jetzt muss ich natürlich nochmal eine Lanze für alle Supermoms da draußen brechen, die sich vielleicht bei meinen Ausführungen vorhin nicht ausreichend genug vertreten gefühlt haben. Denn ihr kennt vermutlich auch Dicker, ne? Das rappende Nashorn. Mielfeld. Oh Gott, das ist ein Nashorn. Und Dicker hat ja den Song Superpapa, den meine Kinder absolut feiern. Und mittlerweile gibt es davon den zweiten Teil, Supermama. Und ich wünsche mir natürlich, wenn ich jetzt die Wahl zwischen Superpapa und Supermama habe, für eure Playlist Dicker mit Supermama.
Okay, also ich hätte jetzt wahrscheinlich eher so mit Tour Unlimited oder sowas, auch so aus der Zeit Venga Boys, aber gut, Dicker geht bestimmt auch.
Gut, kommt auf jeden Fall auf die echte Papas Spotify Playlist, der Song unserer Gäste, die man übrigens abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast selbst. Jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung für uns. Abonniert gerne den echte Papas Podcast, bewertet ihn und vor allem hört ihn an. Achso, und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie Wünsche, Fragen oder Anregungen habt. Und der Flo weiß auch, an wohin diese E-Mail geht. Weißt du doch, Flo, oder?
An badmoms@echtepapas.de. Nee, eigentlich ist es nur Podcast, aber ich finde das ganz nett.
Gut, aber ne, danke für den Rückenschlag, Bad Moms. Jetzt machen wir noch mal ganz kurz Werbung für dich. Wir hören uns in diesem Podcast nicht nur, nein, unsere Software macht es auch möglich, dass wir uns sehen. Deshalb halte ich jetzt ein Buch in die Kamera, das Buch von Silke, Bad Moms. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, sondern nur hören. Deshalb sage ich noch mal, es heißt Bad Moms von Silke Schröckert und ist überall im Buchhandel zu bekommen. Ein echt sehr schönes Buch. Aber wenn man mit dem Buch durch ist, Silke, wo erfährt man denn noch mehr über dich? Weil dein Podcast. Mama macht alles falsch.
Ja, also hoffentlich eines Tages. Nein, man findet mich auf Instagram und auf Twitter unter Hello Silky, aber auch unter meinem echten Namen. Ich habe es mal ausprobiert. Also wenn man Silke Schröckert eingibt, ich habe das überall auch unter echten Namen. Da muss man nicht großartig mit Unterstrich und Bindestrich irgendwie nach Hello Silky suchen. Also auf den beiden sozialen Netzwerken bin ich unterwegs und poste keine Bilder von perfekt aufgeräumten Kinderzimmern. Die habe ich nicht. Und auf dem YouTube-Kanal Kino oder Couch, da gebe ich Film- und Serientipps zusammen mit meinem Mann, was ich vorhin schon erwähnte, der für die mediale Bildung unserer Kinder zu Hause zuständig ist, was Filme und Serien anbelangt, und zusammen mit unseren Kolleginnen und Kolleginnen Steven Gätchen und Anne Wernicke. Also das ist Kino oder Couch auf YouTube und viel mehr gibt's dann von mir im Internet
auch nicht. Aber das reicht ja dann auch. Also ich fasse mal zusammen. Man findet dich schon, wenn man möchte. Gut. Ansonsten würde ich vielleicht noch eine kleine Wette mit dir abschließen wollen, ob du zuerst deinen Mama macht alles falsch Podcast startest oder ob ich schneller bin mit meinem Handwerker-Instagram-Account. Papa kriegt nichts auf die Reihe.
Papa kriegt nicht, das finde ich schön, aber vielleicht können wir da auch eine Kooperation draus machen. Das klingt fast so, als bräuchten wir eine gemeinsame Landingpage, von der aus man dann auf unsere Kanäle kommt. Ich denke, wir sollten da mal ein Konzept ausarbeiten, Marco.
Es gibt noch viele Projekte.
Aber erstmal sollten wir uns mit Bad Dads auseinandersetzen.
Bad Dads und Vater Tät nicht vergessen, bitte.
Ja. Gut, Silke, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr kurzweilig. Es war sehr nett und ich hoffe, schön, du schreibst du bald ein neues Buch, damit wir dich wieder einladen können.
Das würde mich sehr freuen.
2.
Okay,
ja, ich gebe mir Mühe, irgendwas auf die Beine zu stellen. Also, vielen Dank, dass ich nochmal kommen durfte.
Das Revival oder so.
Und alle anderen hören wir in 2 Wochen wieder. Bis dann. Macht Spaß mit euch. Tschüss.
Tschüss.